Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wartenberger-Podcasts. Diesmal reisen wir tausende Jahre zurück in die Frühgeschichte unserer Heimat. Wie hat Wartenberg ausgesehen, lange bevor es den Ort überhaupt gab? Wer hat hier gelebt, von der Steinzeit über die Kelten und Römer bis hin zu den Bajuwaren? Gemeinsam mit Archäologin Barbara Limmer sprechen wir über überraschende Funde direkt vor unserer Haustür, über ein extrem hartes Leben und ein Thema, das aktueller kaum sein könnte: Migration. Denn schon vor tausenden Jahren war unsere Region ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen. Wenn du wissen willst, wo unsere Wurzeln liegen und was das mit heute zu tun hat, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß beim Anhören! Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wartenberger Podcasts. Heute schauen wir uns die Frühgeschichte von Wartenberg an und dazu haben wir unsere richtige Expertin eingeladen, die Barbara Limmer. Die ist Archäologin in Manching. Grüß dich, Barbara.
Grüß dich.
Habe ich es richtig gesagt? Archäologin in Manching?
Ja, hast du richtig gesagt. Also Archäologin und mittlerweile eine Museumspädagogin. Also ich mache in Manching die ganze Museumspädagogik.
In Manching? In Manching. Im Römer- und Kelten-Museum. Genau, Museum. Mhm. Gut, aber unser Thema ist halt Wartenberg. Und es würde interessieren, was sind die ersten Funde gewesen, was man im Wartenberger Raum gefunden hat? Sprich Steinzeit, Bronzezeit.
Mhm. Also die menschliche Besiedlung im Landkreis Erding vielleicht zuerst einmal geht los im Neolithikum, das ist die Jungsteinzeit. Und dass wir keine Altsteinzeit und keine Mittelsteinzeit bei uns nicht haben, das hat einen Grund, weil wir im Vorbereich der Gletscher, der Günzmündelriss- und Würmgletscher sitzen. Und im Vorfeld der Gletscher hat es einfach in der Altsteinzeit keine Besiedlung nicht gegeben. Und in der Mittelsteinzeit, so ab 10.000, 9.500 vor Christus, haben die leider anders Problem. Die sind es gewohnt, dass in der Steppe jagen. Jetzt haben wir Wälder. Im Wald gibt es andere Jagdtechniken. Also schauen die, dass waldfreie Gebiete erwischen, zum Beispiel oberhalb der Baumgrenze in die Alpen. Und im Landkreis Erding haben wir die früheste Besiedlung um 5200 vor Christus. Das ist die sogenannte Bandkeramik. Das sind Leute, die kommen im Prinzip vom fruchtbaren Halbmond, breiten sie die Ausrichtung Westen und bringen, ich sage jetzt mal, ja, Ackerbau und Viehzucht mit. Und die siedeln fast ausschließlich auf Lössböden. Also daher findet man es jetzt nicht rund um Wartenberg oder nicht in der Nähe. Und daher gibt es im Landkreis Erding nur relativ wenig Funde. Und in der Jungsteinzeit geht es dann bei uns im Raum los. In Wartenberg selber auch nicht, aber in Weipersdorf. Da haben wir eine Siedlung der Mönchshöfner Kultur. Die findet man in Bayern von 4500 bis 3900 vor Christus. Das ist so die älteste Siedlung bei uns im Raum. Und dann geht es weiter mit der Altheimer Kultur. Da haben wir in Fenschbach einen Fundplatz und ein Langer Breising ist mir da auch noch bekannt.
Also in Fenschbach bei dem Reiterhof?
Genau, beim Reiterhof da in der Nähe.
Und wo sind dann die Leute ursprünglich hergekommen? Also auf der, was sagst du, also fruchtbare Halbmond, genau. Was ist das?
Zwischen Euphrat und Tigris, also heutiger
Persien.
Irak im Prinzip, aus dem Zweistromland, genau, da entwickelt sich diese bäuerliche Kultur. Und früher hat man geglaubt, dass diese Technik und die Tiere weitergeben werden. Aber es gibt zum Beispiel neue Untersuchungen am Ötzi, wo man genetische Untersuchungen gemacht hat. Und der Ötzi hat, glaube ich, zu über 90% DNA, die zu Leid aus Anatolien, also aus der Türkei, passt.
Okay. Ötzi, mal kurz geschichtlich einzurahmen, was für ein Jahr?
Von was da sind wir um 3300 vor Christus.
Also es war die Zeit, wo sagst du, da hat es
genau,
bei uns losgehen.
Genau, genau.
Okay. Dann, und, ja.
Ja, also und dann bleibt die Besiedlung stetig. Also nach der Altheimer Kultur habe ich jetzt keinen Fundplatz gefunden. Da geht es dann tatsächlich erst in der Bronzezeit. Na doch, heute, es gibt noch einen Platz. Ich glaube, Glockenbecher, da habe ich noch einmal was dazu. Und dann sind wir schon in der Bronzezeit, so ab 2200 vor Christus.
Ich glaube, das ist auch schwierig zu finden, oder? Mit Metallzeitalter ist einfacher, wenn man dann über die Sondengeschichten mehr findet als mit den.
Ja, ja. Also man braucht im Prinzip Leute, die über den Acker gehen, wenn frisch gepflügt ist. Oder Bauern, die dann nach dem Pflügen was aufsammeln. Oder Luftbild funktioniert auch ganz gut. Aber über das Luftbild kann man oft noch nicht datieren, also wenn man eben keine Funde hat.
Und die Funde, wo man bis jetzt hat aus der Zeit, wo kann man die anschauen?
Also guter Tipp ist immer das Museum in Erding. Mhm. Da finden Sie jetzt aus Wartenberg, ich glaube, nur ein paar wenige Funde, aber an sich kriegt man einen super Überblick über den Landkreis Erding. Mhm. Und ist wirklich ganz toll gemacht und ganz toll aufbereitet. Kann ich immer empfehlen. Ist einen Besuch wert.
Ja, super. Dann sind wir jetzt in der Metallzeit, Bronzezeit angekommen,
ja,
oder?
Genau, also genau, also wir haben im Steirerfeld am Wittelsbacher Ring gibt es eine Siedlung aus dem Neolithikum, allerdings steht da im Denkmalviewer nicht drin, aus welcher Zeitstellung genau, kann ich leider nicht sagen. Dann haben wir schon Weiperstoff gehört mit der Mieshöfner-Kultur und Fenschbach mit der Altheimer-Kultur. Und im Gewerbegebiet Tenn haben wir eine Siedlung der Glockenbecherzeit, das ist es knapp vor der Bronzezeit. Und dann auch noch Strogenstraße zum Hertel hier, die ehemalige Wiesen. Mhm. Da ist auch Bronzezeit drauf. Da haben wir einen Werkplatz aus der Hallstattzeit, aus der Eisenzeit zum Beispiel. Und ansonsten liegt da frühe Mittelbronzezeit drauf. Und am Neubaugebiet hinterm Kleinfeld gibt es dann auch noch eine Siedlung der Urnenfelder Zeit. Also wir haben ja eigentlich während der ganzen Bronzezeit Besiedlung im Raum Wartenberg.
Okay. Weiß man, wie die Leute damals gelebt haben?
Ja, das kann man ganz gut sagen. Also es schaut eigentlich im Neolithikum und in der Bronzezeit relativ ähnlich aus. Also wir haben mal mehr, mal größere Häuser aus Holz und Lehm baut, also Ziegelbauweise kommt erst mit den Römern viel später. Wir haben keinen Kamin, wir haben offene Feuerstellen in den Häusern. Wahrscheinlich sind die mit Stroh oder mit Reet, mit Schindeln deckt, wir wissen es nicht genau. Aber wie die Räume aufteilt sind, das können wir oft gar nicht mehr nachvollziehen. Und ansonsten haben die einen ziemlich harten Arbeitsalltag, sag ich mal. Also man muss sein Essen produzieren, also Stichwort Ackerbau.
Ackerbau, Viehzucht,
genau. Missernten und so spielen in der Steinzeit noch eine große Rolle. Also es ist hochspannend zum Sehen, dass die Jäger und Sammler der Mittelsteinzeit, die waren besser ernährt als die späteren sesshaften Bauern. Also weil es einfach Missernten gibt und weil man nicht die Viecher hinterherzieht, sondern nur das vor Ort hat. Und ansonsten, ja, man muss seine Kleidung produzieren, sämtliche Gegenstände, die man braucht, seine Werkzeuge, Steinwerkzeuge. Ich meine, Feuerstein braucht man in der Steinzeit, den gibt es nicht überall, muss man bei uns zum Beispiel Richtung Abensberg an Hofen gehen. Also ja, man muss sich seine ganzen Rohstoffe zusammensuchen. Mhm. Und ich habe mal ein Kleidungsstück mit dabei. Ist jetzt allerdings keltisch, aber bloß mal zum Verdeutlichen.
Mach mal ein Foto.
Das ist ein Frauenkleid. Also bei den Kelten hat sie das Peplos genannt. Das ist einfach ein Stoffschlauch, eine Stoffröhre. Das ist jetzt für ein 10-jähriges Kind. Der Stoff ist kariert, mit Pflanzenfarbe gefärbt, ist ein Wollstoff, also mit Handspindeln, und musst erstmal einen Faden machen, dann musst du es auf dem Webstuhl aufziehen, färben.
Ja.
Ich lasse dir mal schätzen, was meinst du, du siehst es ja, wie viel Arbeitszeit steckt in dem einen Kleidungsstück.
Also du sagst, du musst die Fäden noch selber produzieren. Wahrscheinlich einen Monat.
Okay, ja. Mal 12.
Ein ganzes
also,
Jahr.
Da stecken 1000 Arbeitsstunden drin in einem Kleidungsstück. Ja, also gut, das ist jetzt Wolle, die haben wir in der Steinzeit noch nicht. Wir kommen erst später, das Wollschaf. Da haben wir dann eher Pflanzenfasern, aber das ist ähnlich aufwendig. Ja, also nur bis das alles aufbereitet und gesponnen ist, ist wahnsinnig viel Zeit. Also ungefähr 1000 Stunden, 1200 sind halt ein Jahr, also ein Arbeitsjahr.
Wahnsinn.
Also man gut davon ausgeht, dass die keinen Kleiderschrank voll Kleidung gehabt haben, wie das bei uns der Fall ist.
Weiß man, wie die Gegend da bei uns ausgehört hat? War das bewaldet?
Ha, gute Frage, da brauchen wir Pollenprofile. Mir ist jetzt keins bekannt.
Mhm.
Wobei wir natürlich das Erdinger Moos da vor der Haustür haben. Es hat definitiv viel mehr Wald gegeben, mhm, wie bei uns heutzutage, ja.
Da also, muss man ja die Strogen noch einrechnen. Die ist ja nicht so gelaufen, wie es jetzt läuft. Mhm. Das ist ja ein bisschen ausgedehnter, glaube ich, war das.
Genau, also die Bäche oder Flüsse an sich, die sind meandriert. Also die haben meistens ein viel breiteres Bachbett gehabt. Und je nachdem, wie viel Wasser das die geführt haben, mhm, waren die mal breiter, mal schmäler oder sind mal weiter links, weiter rechts gelaufen. Also das sind eher breitere Bachbetten.
Und wie bringt man jetzt aus so Pflanzen, so Faser, so, ist das dann eine Art Hanf gewesen oder was?
Genau, also wenn es dann, oder ein Leinhanf, Brennnesseln, mhm, gingen auch.
Mhm.
Also wenn du jetzt einen Lein nimmst, den muss man erstmal auf dem Feld rotten lassen oder im Wasser, mhm, damit sie die Pflanzenfasern lösen. Dann muss man das klopfen, damit die Holzfasern brechen und dann klopfst wieder drüber, damit die Holzteile wegfallen, dann wird es gekämmt, gerippelt heißt es dann noch. Also das ist wirklich ein großer Aufwand, den aber unsere Bauern vor 100 Jahren zum Teil auch noch, mhm, da vor Ort selber gemacht haben.
Jetzt kommen sie ja, also Wartenberg ist ja jetzt ein 6000 Einwohner Ort. Damals wäre es wahrscheinlich bloß vereinzelte Familien gegeben haben, oder? Wo es sesshaft waren, ist wahrscheinlich
genau,
also, bloß eine Handvoll.
Wenn wir uns jetzt das da anschauen mit den Siedlungen, die ich jetzt da gerade in die verschiedenen Gemarkungen da genannt habe, mhm, das ist eine Siedlung. Also vielleicht eine Großfamilie, die da sitzt. Also wir haben deutlich weniger Leute. Genau. Also 6000 Leute, das ist die Bevölkerung von Manching, der größten Keltenstadt in Bayern. Und das ist die größte keltische Siedlung, die wir haben. Also, mhm, das sind dann zur Urgeschichte schon urbane Städte.
Und weiß man, warum man damals gewechselt ist auf diesen Ackerbau und Viehzucht vom Nomadentum her, vom Jäger und Sammler?
Keine Ahnung. Also, irgendeinen Vorteil hat man da drin gesehen, aber wie gesagt, also die Ernährung konnte es eigentlich nicht gewesen sein. Also man muss natürlich seine ganze Sache nicht immer mitschleppen,
mhm,
aber also wo der genaue Vorteil dann tatsächlich gelingen ist für die Leute, gute Frage.
Und gegessen werden es dann wahrscheinlich wenig tierisches Eiweiß gehabt haben, sondern eher.
Genau, in der Regel Brei. Also ich habe an Keramik schon mal Rückstandsanalysen machen lassen, Keramik, die 5500 Jahre alt ist. Und da haben wir einen Brei aus Emmer und Tierfett gehabt, also kann Milch gewesen sein, kann einfach ein bisschen Fett gewesen sein, was mit drin war. Und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Hülsenfrüchte drin und das ist das tägliche Brot und das schaut bei den Römern tatsächlich auch nicht anders aus. Und selbst im Mittelalter noch.
Genau, ich denke mal, das wird sich erst vor ein paar hundert Jahren geändert haben, dass.
Genau, also je reicher man ist, desto mehr Fleisch kann man sich leisten. Also da gibt es schon auch Berichte von den Römern über die Kelten zum Beispiel, dass man durchaus einmal zu festen Braten aufgetischt hat oder so. Aber das ist eher selten der Fall.
Weiß man, wie alt die Leute da geworden sind? Kann man das ermitteln?
Ja, wenn man Gräber hat, kann man sich das anschauen. Aus der Zeit haben wir jetzt. Also aus der Bronzezeit gibt es ein paar wenige bei Langer Breising, aber die sind, glaube ich, nicht untersucht. Aber also für die Kelten kann ich jetzt zum Beispiel sagen, da liegt der Altersdurchschnitt bei knapp 30 Jahren,
mhm,
wobei da die hohe Kindersterblichkeit eingerechnet ist. Es gibt Leute, die 40, 50, 60 werden, aber 60 sind schon die man ganz selten antrifft.
Wie alt war der Ötzi? Das, weiß man das noch?
Ah, gute Frage. Ich glaube, der ist so um die, weiß ich jetzt tatsächlich nachschauen, ich glaube um die 40, aber ich bin mir gar nicht.
Ja, ist ja egal, aber.
Ja, ich schätze mir zwischen, ja. Müsste ich nachschauen, also das weiß ich tatsächlich nicht. Aber gut, der ist wahrscheinlich umgebracht worden.
Stimmt, ja. Kriminal.
True Crime. Ja.
Ja, gut, du hast es schon angesprochen. Also nach der, sage ich, Steinzeit, Bronzezeit, das ist so bis, glaube ich, 800, gehen manche langsam Kelten ins.
Genau, genau. Also ab 800 vor Christus geht die Eisenzeit bei uns in Bayern los. Der erste Abschnitt der Eisenzeit ist die sogenannte Hallstattkultur und auf die kommt dann so ab 450 vor Christus die Latenkultur. Und die Latenkultur, die kann man tatsächlich mit den historisch belegten Kelten verbinden.
Hallstatt ist in Österreich.
Hallstatt ist in Österreich, Latein ist in der Schweiz.
Okay. Und dann gibt es auch Funde bei uns, dass man Kelten.
Jawohl, gibt's auch. Da haben wir etliche. Also im Steirerfeld zum Beispiel haben wir eine Viereckschanze der mittleren und späten Latenzeit entdeckt. Also Viereckschanze, darf man sich vorstellen, ist im Prinzip wahrscheinlich ein Bauernhof mit einem Wall außenrum. Die haben ja keinen Zaun, sondern machen einen Wall außenrum.
Zur Verteidigung oder das?
Eher zur Abgrenzung.
Okay.
Also es war ganz lange unklar, ob das kultische Anlagen sind, weil südlich von München gibt es zwar nämlich ganz tiefe Schächte und zum Teil mit Tierfiguren und so weiter drin, aber der Großteil der Anlagen sind einfach ja Sommersitze und landwirtschaftliche Einheiten, also landwirtschaftlicher Bauernhof. Mhm. Aus dem Gewerbegebiet 10 haben wir auch keltische Siedlungsspuren und dann gibt es ja noch bei Baustading Viereckschanze von der späten Latenzeit und in Langerbreising ungefähr gegenüber von der Tankstelle haben wir Viereckschanze und auf dem Gebiet, wo die Tankstelle selber steht, ist keltisches Siedlungsgebiet.
Also die Daimler Tankstelle oder beim?
Die jetzt ist Delfin.
Ach so, in
Langerbreising. Genau. Mhm.
Jetzt dachte ich meine, dass zum Beispiel diese exponierte Lage vom Nikolaiberg ja prädestiniert war, dass man da irgendwie oben siedelt. Wird wahrscheinlich dann alles überbaut worden sein von dem Mittelalter gesehen, oder?
Ja, selbst dann hätte man aber eine Chance, dass wir es finden. Aber es gibt am Nikolaiberg tatsächlich nur eine ganz kleine Ausgrabung an der Kirche selbst und da gibt es keine Hinweise auf vorgeschichtliche Besiedlung.
Also können wir erinnern, das war mal in den 80er Jahren, war mal eine größere Ausgrabung da.
Genau.
Das war
genau.
Als Kind noch.
Also das ist eigentlich die einzige. Es gibt dann noch eine Magnetprospektion. Also da hat man mit einem Magnetometer in die Erden reingeschaut. Aber das war im Mittelalter fast als Holzarchitektur. Und das lässt sich im Magnetometer fast nicht feststellen. Also da sieht man ein paar Gruben. Also ich kenne die Aufnahme, aber schaut nicht so aus, als wenn wir da schon vorgeschichtliche Besiedlung drauf haben. Also Funde gibt es auch nicht. Mhm. Also eher nein an der Stelle.
Okay, schade. Ja, Kelten. Wie haben die anders gelebt als die Steinzeit-Leute? Gibt's da, weil die haben ja, glaube ich, eine gemeinsame Sprache gehabt, die Kelten.
Genau, also in der Steinzeit wissen wir es schlichtweg nicht, was die da genau für eine Sprache sprechen. Bei den Kelten ist es ein bisschen besser, wenn wir natürlich römische Aufzeichnungen haben. Aber die Kelten selber schreiben ganz selten was auf. Also gerade religiöse Sachen waren verboten aufzuschreiben. Das ist bloß von Mund zu Ohr gegangen. Und es gibt vom Cäsar einen Bericht, dass er ein keltisches Archiv geplündert hat. Also zu Verwaltungszwecken haben wir die Kelten geschrieben, aber dann auf Griechisch oder auf Latein, aber nichts in der eigenen Sprache. Und es gibt halt auch keine Berichte von den Kelten selber, wie die jetzt miteinander gelebt haben oder umgegangen sind, wie die Strukturen sind, wie das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist oder so. Also da müssen wir auf die Römer zurückgreifen und ja, das meiste schreibt der Julius Cäsar über den gallischen Krieg und das ist halt eine Propagandaschrift. Also muss man halt ganz stark aufpassen. Also gibt es eine nette Stelle beim Cäsar, der schreibt, dass in den germanischen Wäldern Hirsche gibt ohne Kniegelenke und der sagt, ohne Knie können sie dir nicht zum Schlafverhilling, sondern der lehnt sie an Bäume. Und die Germanen kommen dann und sägen diese Schlafbäume an und dann fällt das Viech so am Baum um und dann haben sie es quasi erlegt. Und wahrscheinlich waren da Elche. Mhm. Die Frage ist halt, ob er es selber gesehen hat oder ob es einem einer so verzeiht hat.
Ja, klar. Ein Gerücht von einem Gerücht.
Genau.
Naja. Ja, schaut, dass dann das. Aber man hat ja Funde, oder? Also man hat ja die keltischen Fibeln und so Geschichten, die. So
genau.
Funde gibt es ja.
Funde gibt es. Das Problem ist, dass die Funde jetzt aus dem Kreis Wartenberg nicht irgendwo publiziert sind.
Mhm.
Also das ist ausgraben worden, da gibt es einen Ausgrabungsbericht, aber der steht mir jetzt als normale Archäologin am Keltenrömermuseum nicht zur Verfügung.
Hast also, du keinen Zugriff zu?
Da habe ich jetzt nicht direkt. Also
Geheimakte.
Geheimakte ist Kälte. Nicht. Also ich denke, wenn ich jetzt im Landesamt frage und sage, ich möchte da ein bisschen was schreiben, dann darf man da mit Sicherheit Zugang kriegen.
Mhm.
Aber es ist halt jetzt nicht so zugänglich, dass ich sage, ich gehe jetzt ins Internet und schaue nach oder habe irgendwo ein Bericht stehen, wo das alles drin steht.
Mhm. Weiß man dann, wo die Kelten dann ursprünglich herkommen sind?
Also so einen Ursprung der Kelten gibt es nicht. also die entstehen aus der sogenannten Hallstattkultur heraus, so in dem Gebiet zwischen ja, Frankreich und Böhmen. Aber es gibt nicht den Tag X, wo du sagst, ab jetzt sind das Kelten. Sondern das entwickelt sich so ganz langsam.
Also es ist kein einzelnes Volk, wo dann irgendwo herkommt? Und
nein, also das sagen, die wandern nicht von irgendwo her groß ein, wobei es ja früher oder ja, es gibt natürlich auch sogenannte Keltenwanderungen, aber die Kelten, die waren als Söldner unterwegs in Griechenland, in Ägypten und sonst wo, sind dann zum Teil auch wieder zurückgekommen. Und natürlich wandern auch zur Keltenzeit mal gewisse Stämme. Oder gewisse Volksgruppen hin und her. Aber es gibt jetzt nicht so den Ursprung, wo du sagst, ab da und jetzt sind es Kelten. Und es ist ja eigentlich kein Volk. Also
ich habe mir immer gedacht, in meiner Fantasie, diese Kelten sind in Schottland, Irland, die Gallier vom Asterix, irgendwie noch in Spanien. Und das die ist ein Volk und die haben dieselbe Sprache.
Also dieselbe Sprache, ja. Aber das ist kein Volk nicht. Also du hast es gerade schon so schön gesagt, das sind Gallier, Hispanier, Boier bei uns oder Helvetier in Baden-Württemberg drüben. Das sind keltische Stämme, die sprechen alle keltisch, aber die sehen sich selber nicht als ein und dasselbe Volk.
Mhm.
Also diesen Begriff Kelten, also Keltoi ist griechisch, kommt von den Griechen, die Römer sagen Gallier dazu. Und die meinen halt diese Leute, die da im Norden wohnen, aber es ist nicht ein Volk. Also die haben zwar eine ähnliche Sachkultur, aber die liegen zum Teil ja selber untereinander im Clinch und ja.
Also gibt es kein Verwandtschaftsverhältnis mit den Irren?
Also Irland ist sowieso ein schwieriges Thema. Wir haben in Irland eine Eisenzeit, aber das, was zu der Zeit, wo wir die Kelten auf dem Festland haben, das schaut in Irland anders aus. Also das sind von der Sachkultur her gesehen keine Kelten.
Mhm.
Also Eisenzeit, ja, es gibt ein paar vereinzelte Latenfunde in Irland, aber die sprechen auch keltisch, also auch heute noch keltisch. Aber wann die Sprache jetzt genau nach Irland kommt, ist auch fraglich. Und also wie gesagt, hat mit unseren Kelten auf dem Festland nichts zu tun.
Okay.
Und da ist so, dass das zum Teil eben auf spätere Propaganda zurückgeht und die Tourismusbranche, die das ganz stark forciert
wirklich?
Hat.
Okay. Ja. Oh, ja, gut.
Ja, also die Pikten in Schottland, die werden auch nicht zu den Kelten gezählt.
Aha.
Also im Süden von England gibt es ein bisschen keltische Besiedlung, aber wir haben die hauptsächlich auf dem Festland. Also wobei das auch wieder, es ist schwierig, mit den Kelten, das kommt immer darauf an, von welcher Richtung aus du auf die Kelten schaust. Schaust du als Archäologe, schaust du als Sprachwissenschaftler oder als Historiker da drauf? Also ja, wenn du jetzt einen Sprachwissenschaftler sagst, der sagt eben, wir haben da keltische Sprachen. Ich sag da als Archäologin, wir haben da keine keltischen Funde. Und der Historiker sagt da halt dann, ja, in Irland haben wir jetzt auch keine Schriftquellen, keine römischen, die uns über Kelten da berichten. Bei den Gallier schaut es anders aus.
Unterscheidet sich jetzt das Leben der Kelten zu denen der Steinzeitleute grundlegend, oder?
Da wird es schon ein bisschen anders. Also wir haben da vermutlich deutlich mehr Arbeitsteilung. Also wenn wir jetzt ins Oppidum von Manchen gingen, dann gibt es da Stadtviertel, wo wir zum Beispiel nur Eisenschmiede haben. Wir haben da Glashandwerker, die Schmuck machen. Und wir haben nochmal einen Handel deutlich ausgebaut. Also was erstaunlich ist, wie weit die Leute in der Steinzeit schon gekommen sind. Also ich habe in meiner Siedlung, die ich untersuche, Funde aus Italien, Funde aus Mitteldeutschland, aus der Schweiz mit drin. Aber zur Zeit der Kelten dehnt sich das nochmal weiter aus. Also die betreiben exzessiv Handel mit Griechenland und Italien. Also in Manching war eine Handelsstadt, da hat man zum Beispiel römischen Wein verhandelt. Also der ist wirklich da aus Italien raufgekommen bis nach Manching, dann haben die da alles abgeladen und dann teuerst weiterverkauft. Die Römer behaupten, dass die für einen Krug Wein einen Sklaven hergeben haben.
Oh, das ist aber...
Ja, teure Angelegenheit.
Ja, teure Angelegenheit. Weiß man die Wege noch, wo die keltischen Handelswege waren?
Ja.
Gibt es da bei uns da welche angrenzen?
Also bei uns direkt... weiß ich jetzt keinen. Im Prinzip kann man eigentlich fast immer sagen, dass wo heute noch wichtige Handelsrouten oder Handelsstraßen laufen, man die oft auch in der Vorzeit schon annehmen darf. Also in Manching zum Beispiel, der Verlauf von der A9, das war schon die keltische Straße. Also du sitzt da zwischen Feilenmoos und Donaumoos und bei Manching kommt man da trockenen Fußes durch und deswegen läuft die Straße heute noch da. Und dann hat man die Donau, das ist so die Autobahn Richtung Schwarzes Meer, also Richtung Griechenland im Prinzip. Und im Prinzip sind es dann immer die großen Flüsse, also die Donau ist so die Lebensader und die Handelsroute in Bayern, also auch schon in der Steinzeit.
Diese Wieder- oder Weiterentwicklung von so Straßen, gibt es das auch auf kultischen Sachen, zum Beispiel, dass die Kirchen, wo die Kirchen sind in Wartenberg zum Beispiel, dass da vorher schon keltisches Kultstätte war oder sowas?
Also, oft gibt es das. Also für Wartenberg konnte ich es jetzt nicht nachvollziehen, aber das gibt es durchaus, dass man in der Römerzeit dann schon auf einen Platz baut hat, der eben vorher auch schon kultisch genutzt worden ist.
Aber für Wartenberg gibt es da keine Nachweise, dass da vorher
Also die älteste Kirche ist die in Besenlern tatsächlich, St. Ulrich im ganzen Landkreis.
Ehrlich, ist das die älteste im ganzen Landkreis?
Ist die älteste. Und da gibt es zwar, glaube ich, auch ein paar Ausgrabungen rundherum, aber das ist dann alles tatsächlich Mittelalter. Also da haben wir keinen Beleg, dass das vorher schon losgeht. Und bei den anderen Kirchen weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber also ist mir jetzt nichts über den Weg gelaufen, dass man irgendwo schon ältere Funde gemacht hätte. Und dann ist das Problem immer, wenn da jetzt eine Kirche draufsteht, dann wird, wenn dann maximal rundherum ausgraben oder wenn der Boden drin neu gemacht wird. Aber dann hast du meistens ja bloß einen kleinen Ausschnitt und dann wird es schwierig, dass man da dann tatsächlich auch das als kultischen Ort vorher schon wieder belegen kann.
Und die Kelten haben immer noch Brei gegessen.
Die Kelten haben immer noch Brei gegessen, allerdings zum Teil auch gewürzt mit römischer Fischsoße. Wenn du magst, kannst du mir einen aus dem nehmen, ich habe auch nicht da. Zwar nicht römisch, aber...
okay, gut.
Also... Ich meine, die Kinder in der Führung ekelt es immer, je nachdem, wie lang die steht. Aber das war so das Magi der Römerzeit und das nehmen auch die Kelten dann zum Teil schon zum Breiwürzen her. Also Salzersatz im Prinzip.
Gut. Gibt es noch was Wichtiges von den Kelten zu erwähnen bei uns, oder? Schauen wir uns die nächste Folge.
Okay. Also,
da kommen ja dann.
Da kommen dann
die Römer, oder? Das ist chronologisch
genau,
richtig.
Genau.
Reihenfolge.
Also 15 vor Christus marschieren die Römer über die Alpen. Eigentlich kämen sie mit dem Ziel, ganz Germanien zu besetzen. Das geben sie 9 nach Christus bekanntlich wieder auf, nach der berühmten Varusschlacht. Da haben sie also die Germanen geschafft, 3 römische Legionen zu vernichten. Eine Legion hat zwischen 6.000 und 6.400 Mann. Und das ist für die Römer erstmal so ein herber Rückschlag, dass lange Zeit die Donau erstmal die Grenze vom Römischen Reich ist.
Mhm.
Und am Anfang lassen die Römer bei uns gar keine Soldaten da. Also die Keltenzeit, die endet mit dem Einmarsch der Römer, aber da gibt es schon vorher einen Niedergang. Also so ab 120 vor Christus fallen Kimbern und Teutonen bei uns ein, die kommen zum Plündern.
Mhm.
Und die Römer dran dann einen Geldhahn zu in alle keltischen Gebiete im Vorfeld vom Gallischen Krieg und dann ziehen die Leute einen großen Teil weg.
Mhm.
Also das ist relativ entvölkert. In Baden-Württemberg sagen die Römer, das ist die Helvetia-Einöde, also da ist nichts mehr los und wahrscheinlich haben wir eine Boja-Einöde. Also ist bei uns relativ wenig Bevölkerung noch da und dann lassen die Römer erstmal gar keine Soldaten da, weil es nicht rentiert.
Aber es gibt bei uns nachweislich Römer. Also kennt zum Beispiel zur Römerschanze in Wartenberg. Da muss es eine Verbindung geben.
Meinst du? Ja, es ist tatsächlich so, dass da, wenn man die Straßen auffahrt, oben auf der Kuppe gibt es einen Ringwall. Und ich schätze mir, dass als die Straße benannt worden ist, die Leute gemeint haben, dass das ein römischer Ringwall sein kann. Und dann die Straße dementsprechend so benannt worden ist. Aber wie der Ringwall da oben genau datiert, weiß man nicht. Also im Denkmalatlas steht vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. Also anscheinend gibt es ja kaum Funde von da oben.
Okay.
Oder Funde, die man ganz schlecht datieren kann. Also, aber römische Funde darf man dann sofort auffallen. Meistens hat man da Terra Sigillata, die römische Keramik.
Mhm.
Man hört, die ist klingend hart, gebrannt, ganz rot. Und wenn man sowas gefunden hätte, also hätte man sofort gewusst, das ist römisch. Also das war aufgefallen. Genau, aber
hat man sowas gefunden bei uns in der Gegend?
Es gibt bei uns römische Funde, jawohl. Da muss ich auch kurz. Wir haben südlich von Mannhardsdorf, bezüglich südlich vom Ammerhof, gibt es römische Brandgräber. Im Gewerbegebiet in Tenn haben wir römische Siedlungsspuren der römischen Kaiserzeit und im Moos zwischen Rieding und Pesenlehren haben wir ebenfalls Siedlungsspuren und in Langerbreising, Steingrub, gibt es sogar Villa Rustica, also einen römischen Gutshof.
Okay.
Also da ist einiges da von den Römer.
Aber als du sagst, jetzt die ganzen Fundstellen sind ja im Endeffekt Brachland gewesen und das haben wir dann gefunden, nachdem man irgendwie was draufgebaut hat. Aber wenn man schaut, das Siedlungsgebiet von Wartenberg, das ist ja schwierig, dass man ja da nachträglich noch was finden würde, wenn jetzt da was gewesen wäre, oder? Das wird ja wahrscheinlich dann weggeräumt worden sein. Kann das sein, dass da irgendeine römische Villa mal gestanden ist und durch...
Kann sein, aber die Chancen sind tatsächlich gut, dass wenn man jetzt einen Neubau hätte, dass man trotzdem noch Reste finden darf.
Mhm.
Also jetzt, wenn man die letzte Ausgrabung auf dem Festgelände schaut, ja, dann haben wir auch moderne Bebauung, aber selbst da haben wir jetzt Spuren aus dem Mittelalter gefunden.
Mhm.
Also und
ja.
Oft ist so, das ist ja meistens hast du ein Haus und dann noch einen Garten. Und dann hättest du im Bereich des Gartens nur die Möglichkeit, dass du noch ein bisschen was findest.
Mhm. Ich habe mir gedacht, dass je mehr oder länger was besiedelt ist, desto mehr verschwindet über die Zeit. Mhm.
Also wenn du jetzt so ganz bekannte römische Siedlungen anschaust, wie Ladenburg in Baden-Württemberg, Das ist dann auch im Mittelalter schon so relativ dicht besiedelt, aber die, wenn ein Haus bauen, die kriegen die Krise, die haben da mittlerweile Römer drunter.
Mhm.
Also da hält sich dann zum Teil schon wirklich viel noch.
Mhm. Mhm.
Also hängt natürlich ja immer viel davon ab, wer einen Keller baut, wer keiner baut, aber es ist dann doch immer erstaunlich. Also ich denke mir jetzt mal, es hat in der letzten Zeit doch viele Neubauprojekte in Wartenberg gegeben, dass da schon dann noch mehr rausgekommen war, wenn es mehr gegeben hätte.
Mhm. Also war das für Römer quasi eine interessante Gegend?
Ja, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es überall so dicht besiedelt war. Also das ist halt zur Römerzeit nicht wesentlich mehr besiedelt oder ein bisschen mehr schon, aber nicht so dicht besiedelt, wie man das vielleicht meint hat.
Aber war nicht da in Weipersdorf irgendwie so Weinanbaugebiet von den Römer? Oder ist das auch bloß ein...
Das war, weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich weiß, dass man bei Ringsburg Wein angebaut hat, auch immer noch angebaut.
Mhm.
Auf die Hänge. Aber ob die Römer bei uns tatsächlich Wein angebaut haben, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, okay.
Okay, ich weiß nicht, wo hast du das gelesen? Oder?
Nicht gelesen.
Was?
Ja.
Also ich
Erzählungen von Erzählungen.
Ich habe jetzt in Weipersdorf nichts Römisches entdeckt, aber weiß jetzt auch nichts. Also,
das können ja auch andere Sachen auch gewesen sein. Weiß man da, ja klar, also man weiß ja dann, dass die Römer ja anders gelebt haben als die Kelten. Die waren ja wahrscheinlich viel moderner.
Ja.
Haben wir diese Häuser angeschaut, was man ausgibt?
Ja, also wir haben jetzt Ziegelarchitektur oder Vollziegel und
also von Holz zu Ziegel?
Ja, also je nachdem, die Römer nehmen immer das Baumaterial, was vor Ort ist und was man vor Ort kriegt, aber Ziegel sind jetzt bei uns nicht unwahrscheinlich.
Mhm.
Und ansonsten sind die einfach ja viel organisierter und es findet noch viel mehr Handel statt wie zur Keltenzeit, weil wir jetzt natürlich eine echte römische Bevölkerung zum Teil in Bayern sitzen haben und die wollen halt erleben wie in Rom. Also das heißt, es werden Austern nach Bayern gekarrt.
Aber das heißt ja praktisch, wenn man jetzt wie in Langenbreising so eine Villa findet, haben ja wirklich Römer, also keine Einheimischen, die wo die Villa gebaut haben, sondern es sind ja Leute herkommen, die wo in der Villa gewohnt haben.
Das können schon einheimische, romanisierte Bevölkerung zum Teil sein.
Okay.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Gutshof ist, aber ich sage mal, die Römer kommen, nehmen das Land in Besitz und die Kelten, die da sind, übernehmen die Lebensweise im Prinzip.
Mhm.
Und wer da jetzt tatsächlich immer genau drin sitzt, lässt sich schwer nachvollziehen.
Mhm.
Also wir wissen, dass die Auxiliare, die Hilfstruppen beim römischen Militär, wenn die ihren Militärdienst beendet haben, nach 20, 25 Jahren, dann haben die das römische Bürgerrecht gekriegt und dann haben sie die zum Beispiel auch Villa Rustica für ihren Austrag bauen können oder eben einen kleinen Bauernhof.
Mhm.
Aber ja, das sind dann romanisierte Leute, aber wer jetzt da tatsächlich drin sitzt, also die Römer, die kommen, die haben dann meistens schon eine höhere Posten.
Mhm.
Und die Römer siedeln die Leute von überall her bei uns auch zum Teil. Also wir haben in Straubing haben wir syrische Bogenschützen im Kastell sitzen. In manchen haben wir Spanier und Bulgaren im Kastell sitzen. Also die holen die Leute von überall her.
Und die bleiben dann wahrscheinlich auch.
Und die bleiben dann zum Teil auch, ja.
Das war interessant, ob man das dann genetisch nachweisen kann, wie viel syrischer Anteil da in Straubing noch drin ist und bulgarischer.
Man muss jetzt sich da Gräberfelder anschauen. Das Blöde ist, dass die Römer so gerne Brandbestattung machen.
Mm.
Und erstens mal ist die Erhaltung dann von so einem Brandgrab, Erhaltungschancen sind schlechter, je nachdem, ob es eine Urne gibt oder nicht.
Mhm.
Und dann, ja, je nachdem, wie viel vom Knochenmaterial noch da ist und wie stark das im Feuer ausgesetzt war und so weiter, wird es immer schwieriger.
Ja, man konnte das dann schon so als Multikulti-Gesellschaft vorstellen.
Ja, ja.
Dass da mehrere Völker zusammen unter dem Nation der Römer
leben.
Ja. Ah, interessant.
Ja, und also es kommen eben die Römer jetzt eben viel mehr Lebensmittel.
Mhm.
Und die reichen Römer essen auch nicht bloß Brei. Wie gesagt, man holt sie zum Beispiel Austern oder man holt sie Datteln und im ganzen Römischen Reich wird Wein drunger.
Mhm.
Und die Lebensweise ändert sich da schon nochmal deutlich.
Mhm. Ja, die werden ja viel handwerkliche Kunst her mitgebracht haben, die es vielleicht hier dann.
Das auch, ja.
Ja.
Also bei den Römer holen sie immer überall alles, was kriegen können. Mhm. Also die sind da ganz, ganz geschickt gewesen. Was die zum Beispiel machen, ist, als die ins keltische Gebiet kommen, haben die keine eigene Pferdegottheit. Bei den Kelten gibt es eine Pferdegöttin. Also hat man die ins römische Pantheon mit aufgenommen. Da gibt es die dann auch. Dann hat man gleich eine und war dann super Anknüpfungspunkt in der Bevölkerung.
Ja klar, die hat also, man hat sich gleich Freunde geschaffen,
genau.
Wenn man die Götter mit aufnimmt. Gar keine blöde Idee. Nicht.
Nein, keine blöde Idee.
Ja gut, die Römer, wie lange waren die dann? Weiß man das, wie lange die bei uns in der Gegend dann sind?
Die Römer, ja bis zum Zusammenbruch des Römischen Reichs, beziehungsweise 488 vor Christus befiehlt der römische König Odoaker seine Untertanen heim nach Italien. Das heißt, die verlassen dann die römischen Provinzen.
Mhm.
Und es bleiben, also die ganzen Herrschaften gingen, also die das römische Bürgerrecht haben, gingen. Und die nehmen nicht bloß ihre Verwandten mit, sondern auch Knechte, Mägde, Sklaven, alles. Das heißt, es kommt dann erstmal zu einer Entvölkerung, mehr oder weniger.
Wirklich, die haben Aufruf, alle.
Aufruf und der Großteil geht, also ein paar bleiben, ja, aber der Großteil geht.
Ah, ja. Interessant, dass die dann abgezogen worden sind und dann alles mitnehmen.
Genau.
Das muss man sich dann vorstellen, das ist ziemlich leer dann bei uns gewesen.
Das ist dann eine Zeit lang mal, ja. Also gar nicht so lang, aber ja, man hat ein bisschen Entvölkerung wahrscheinlich, ja.
Mhm. Größere Schlachten bei uns?
Zu der Zeit
weiß man nichts.
Na, also das, wie gesagt, der Odoaker heute heim. Aber
mhm. Und dann sind schon langsam diese Bioware aufs
genau,
ins Spiel gekommen.
Die formieren sich dann. Also wir haben eben nur so ein paar Romanen bei uns sitzen und die werden dann von verschiedenen germanischen Stämmen durchdrungen. Also da kämen dann Markomannen, Goten, Langobarden, Schwaben, alles Mögliche zu uns.
Also das ist praktisch kein reines Volk nicht, sondern ein Mischmasch aus überbliebene Kelten, Römer,
genau.
Verschiedene anderen germanischen Stämmen.
Genau.
Die, wo sie da zusammentun und.
Die deren sie da zusammen.
Die werden ja wahrscheinlich nicht gesagt, kommen sie an die Bajuwaren, das haben wir wahrscheinlich nach.
Das, ja. Okay. Also, das ist wie mit den Kelten, die auch nicht zu sich selber Kelten sagen, ja.
Mhm. Gibt es da irgendwelche Funde aus der Zeit? Das ist ja dann praktisch, sag mal, 500 nach Christus bis.
Genau,
bis
ja,
8. Jahrhundert rein.
Genau, bis ins 8. Jahrhundert. Also in Tenn und am alten Grangerhaus in Wartenberg haben wir Körpergräber aus dem frühen Mittelalter. Aber das war's dann, war schon an Funden.
Mhm. Also die haben wahrscheinlich auch nicht recht viel aufgeschrieben, da wird es auch keine schriftlichen.
Aus der Zeit für uns, na, schaut schlecht aus. Aber wir haben ja ganz in der Nähe das Gräberfeld von alten Ehring-Klettham, das uns da wahnsinnig viel Daten liefert für die Zeit. Also das ist belegt von 480 bis 720 nach Christus und in dem Gräberfeld hat man wirklich also Alamannen, östliche Merowinger, es sind thüringische, böhmische, langobardische Siedler da und dann ja eben zum Teil auch noch schwäbische und so weiter. Und das sieht man nicht nur an den Funden, die Leute dabei haben, also die unterscheiden sich immer ganz gerne an ihrer Tracht, sondern zum Teil sieht man es auch an den Schädeln, weil im Frühmittelalter gibt es einen also zumindest in Osteuropa, den Brauch, dass man die Schädel turmartig modelliert. Das heißt, die Babys kriegen Bandagen um den Kopf, damit die nachher so einen richtigen Turmschädel haben.
Wirklich?
Wirklich, ja.
Weiß man, warum das gemacht?
Also entweder aus Mode oder aus religiösen Gründen, aber genau weiß man es nicht.
Mhm.
Aber muss, ja, schaut interessant aus. Also das sind wirklich so ganz
krass.
Coneheads.
Die Biowaden. Die Biowaden, haben Sie die dann wieder von der Lebensweise abgrenzt von den Römern und Kelten, oder ist das?
Also das schaut, ja, also ist immer nur relativ ähnlich aus. Wenn man sich das mal anschauen will, wie die gelebt haben, kann man am Biowarenhof nach Kirchheim fahren zum Beispiel.
Mhm.
Das sind nach wie vor Holzhäuser, in denen die wohnen, und ja, auch bei der Ernährung oder so sind wir wieder größtenteils beim Brei. Und ja, was sich vielleicht nur ändert, dass das Christentum auf dem Vormarsch ist.
Mhm.
Also es gibt etliche Gräber, wo wir Goldblattkreuze drin haben. Und das sind so ganz feine Kreuze aus Metallblech, wie man die Toten mitgibt. Und da ist halt dann das Christentum wirklich auf dem Vormarsch bei uns.
Mhm. Auch mit Kirchen und...
Auch mit Kirchen. Also so die älteste, die mir jetzt gerade eifert, ist Sandau bei Landsberg am Lech. Die wird zum 140 nach Christus, ist der erste Bau.
Mhm.
Genau, also da geht's dann mit der Christianisierung richtig los.
Also kann man praktisch sagen, die Lebensweise der Leute hat sich vielleicht 2000 Jahre nicht großartig geändert.
Ja, das sind minimale Nuancen. Also was sich schon immer wieder ein bisschen ändert, sind die Sozialstrukturen, wobei man die ja immer ganz schwer nachvollziehen können. Also da braucht man Gräber dazu, wo man eben Sozialstatus ablesen kann, je nachdem, ob es Beigaben hat oder nicht.
Ja.
Oder wo man dann auch sieht, ob die Leute gut ernährt waren oder nicht.
Mhm.
Oder man hat Schriftquellen, wo das dann belegt ist. Aber ich sage mir, das Leben vom Otto-Normal-Bewohner der Gegend schaut ziemlich lang, ziemlich ähnlich aus.
Und wenn es da so wenig besiedelt ist, ist es wahrscheinlich mit der Inzucht auch schwierig gewesen, oder? Das ist ja.
Ah, man sieht ja da, dass die Leute zum Teil von weit, weit herkommen, einwandern, und also da haben die, glaube ich, zum Teil schon auch drauf aufpasst. Also
okay. Man
sieht auch immer wieder in so Gräberfeldern, dass man Frauen hat, die einen anderen Schmuck dabei haben, die also vielleicht tatsächlich in andere Gegenden verheiratet worden sind.
Mhm.
Genau, also da gibt es schon Heiratsbeziehungen über weite Strecken zum Teil.
Gibt es sonst was von den Biowaren zu berichten?
Also für Wartenberg schaut es, wie gesagt, also ja, relativ mau aus.
Was ist eigentlich mit dieser Burghof da in Auerbach? Wohin wird der datiert?
Da sind wir in der Zeit der Ungarn-Einfälle, da sind wir so um 899, also
nach die Biowaren.
Nach die Biowaren, genau. Da fallen bei uns Ungarn ein, und da werden dann Schutzburgen gebaut. Und da in Auerbach da hinten, das passt von der Datierung ganz gut, das war wahrscheinlich so eine Fluchtburg.
Mhm.
Also, und auch auf dem Nikolaiberg gibt es Hinweise für Wälle aus der Zeit, also dass da oben vielleicht also eine Fluchtburg war.
Das war die Übergangsphase praktisch vom Biowaren zu den Wittelsbachern, die wohl 1100 waren, und da war zwischen, glaube ich, Karl der Große oder sowas.
Der Karl der Große, Gründung ist 800, genau. Und ab danach kommen dann diese Ungarn-Einfälle, Schlacht auf dem Lechfeld und so weiter.
Mhm.
Genau, und so ab 1000 nach Christus gibt es dann einen demografischen Wandel, also da nimmt dann die Bevölkerung rapid zu. Es gibt einen wirtschaftlichen Aufschwung, also da geht es dann los mit der Dreifelderwirtschaft.
Mhm.
Es werden Lebensmittelüberschüsse produziert. Es gibt viele neue Stadtgründungen, also Urbanisierung haben wir, der Handel nimmt nochmal zu und der Adel und die Kirchen gewinnen an Macht. Also da gehen wir dann voll ins Mittelalter.
Okay. Gut, diesen Teil haben wir ja schon mit der Heike Kronseed einmal, die Wittelsbacher in Wartenberg.
Ja, genau. Ja, die weiß da besser Bescheid wie ich.
Aber dann sind wir jetzt praktisch durch von der frühesten Besiedlung bis zum Bayerwarentum.
Ja, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt noch ein bisschen was aus der Römerzeit. Und zwar habe ich Datteln nach dem Rezept vom Apicius. Das war so, ich sag mal, der römische Sternekoch. Und dazu gibt es ein Glas römischen Würzwein.
Oh, tut mir leid, liebe Zuhörer.
Also, das ist quasi die römische Variante von der Dattel im Speckmantel.
Aha.
Der Apicius sagt, man muss die Datteln entsteinen und dann werden sie entweder mit Pinienkernen, Walnüssen oder Pfeffer gefüllt und in Salz gewälzt und dann in Honig gebraten.
Mhm.
Also ich habe jetzt eine Interpretation davon gemacht, die römischen Rezepte sind immer sehr vage. Das ist jetzt quasi eine Dattel mit Walnuss gefüllt, in Salz und Pfeffer gewendet, dann rausbraten und ein bisschen Honig drüber.
Das ist das typische Wartenberger Römergericht.
Also da haben wir jetzt eher was für die Oberschicht.
Dankeschön.
Also das ist ein Mulsum, römischer Gewürzwein. Da ist auch Pfeffer mit drin, Lorbeer ist mit drin.
Mhm. Bisschen süßlich.
Mhm. Also ist auch Honig drin. Wir kaufen den in manchen immer von einem Weingut, die den tatsächlich so herstellen nach römischem Rezept.
Mhm.
Und bei den Römer war der Wein oft nicht so gut trinkbar und deswegen hat man den mit verschiedenen Sachen ein bisschen aufbereitet und eben mit Gewürzen versetzt. Und wenn man bei den Römer Wein trinken wollte, hast du eigentlich immer ein Sieb braucht, damit du Gewürze und Häute und Kernchen mit rausfischst. Und der Römer hätten jetzt nicht pur getrunken, sondern hätte Wasser reingemischt, weil eigentlich war der Wein dann zum Desinfizieren vom Wasser.
Okay.
Und
weil das Wasser so schlechte Qualität gehabt hat.
Zum Teil, ja.
Mhm.
Also, ja, je nachdem, wo es her war. Ich meine, auf dem Land war es wahrscheinlich weniger Problem, wenn du Brunnen hast, aber so in der Stadt, in Rom selber oder so, hat man wahrscheinlich nicht immer so genau gewusst, wo es herkommt.
Dann gehen wir zu Rapid Fire.
Gehen wir mal.
So, dann sage ich mal danke für die ausführliche Information der Wartenberger Frühgeschichte.
Ja, gern.
Das würde mich interessieren, Barbara, bevor wir zu den Rapid Fire Questions kommen, wie schaut so der Arbeitsalltag aus als Archäologin und Museums?
Also je nach
Chefin.
Ja, stellvertretende Museumsleitung. In der Regel schaut bei mir der Arbeitsalltag so aus, dass ich in der Früh zwei Schulklassen im Haus habe und durch die Ausstellung führe und mit denen handwerklich tätig werde. Und Nachmittag kann man dann sämtliche Arbeiten, die man sich vorstellen kann. Also Verwaltungsaufgaben, Recherche für die nächste Sonderausstellung. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Jeder Tag ist anders. Also das Wenigste ist wirklich Archäologie.
Aber hast du mal so richtig gegraben und gepinselt und?
Ja, Hobby. Hauptsächlich in Bayern. Aber ich war einmal längere Zeit in Russland und in Georgien zum Ausgraben. Das war super.
Aber auch so Steinzeit?
Nein, das waren tatsächlich, in Russland waren es die Russ, also war Mittelalter.
Also waren die von Wikinger, Russ.
Genau. Also das war tatsächlich Veliki Novgorod, eine Stadt, wo die Wikinger auch vorbeigekommen sind, ein Handelsposten der Wikinger. Und wir haben da Ruriko Gorodice gegraben, also Rurik, seine Stadt.
Rurik.
Und Also das war ein Abenteuer. Also wir sind mit dem Auto da hingefahren, das war wirklich Abenteuer.
Was für ein Jahr war das?
Pah, das war ja Anfang der 2000er. Das war, wann war eine Einführung vom Euro?
Ja, so.
Ja, also das war gerade der Euro da. Und dann haben uns alle gesagt gehabt, wir müssen Dollar mitnehmen, weil einen Euro nehmen die Russen nicht. Dann haben wir tatsächlich Dollar mit dabei gehabt.
Ja. Von wem aus ist dann die Grabung gegangen?
Das war Russische Akademie der Wissenschaften und die haben aber viel mit dem Institut aus Kiel zusammengearbeitet und eine Kommilitonin von mir hat, ich sage jetzt mal, Auslandssemester in Kiel gemacht und da ist der Kontakt entstanden und dann sind wir da zu dritt, wie gesagt, mit dem Ford Fiesta nach Russland gefahren.
Wie kommt man auf den Beruf Archäologin? Warst du schon immer?
Das hat mich schon immer interessiert. Ja. Ja. Also ich bin schon im Urlaub lieber mit dem Papa Kirchen anschauen gegangen oder in Ausstellungen gegangen und weniger gern am Strand gelegen.
Okay.
Ja, da hat mich einfach immer schon fasziniert, wie man früher gelebt hat. Und
dann fangen wir an mit den Rapid-Fire-Questions.
Okay.
Gibt es etwas, was du unbedingt in deinem Leben noch machen möchtest?
Ich würde tatsächlich ganz gerne noch einmal eine Reise nach Neuseeland machen, ein bisschen länger.
Aber Neuseeland archäologisch ist ja das nicht so.
Nein, einfach von der Landschaft, weil das so unterschiedlich ist. Und gut, mal auch die Kultur, da würde mich jetzt schon interessieren. Also es muss nicht unbedingt archäologisch sein.
Schön. Welche Leidenschaften und Hobbys hast du?
Also zum einen natürlich die Archäologie. als Hobby meine Hühner, ein Hund, mit dem mache ich noch ein bisschen Dummy-Training, also so Jagdersatztraining. Das sind so meine Hobbys, genau.
Und Bierbrauen habe ich.
Und Bierbrauen, ja, das stimmt. Also das war tatsächlich, wenn es mit der Archäologie nicht geklappt hätte, mit dem Studienplatz, war es wahrscheinlich Brauerlehre geworden.
Wirklich? Ja. Das hat mich schon interessiert?
Ja.
Gut. Was ist dein Favorite Bier dann?
Oh, das ist so ein bisschen abhängig. Also dunkles Bier mag ich eigentlich ganz gern, aber ja, wenn es gescheit warm ist, darf es einmal ein Weißbier sein. Oder ja, eigentlich ja, bin ich völlig frei. Also kann einmal ein Pale Ale sein oder so, finde ich auch ganz spannend.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
KI zu verstehen und zu verwenden.
Oh Gott.
Ja, da kommt man leider nicht drum rum, glaube ich.
Ja. Ja. Brauchst das du für deinen?
Ja, also ich sage mal, es wird immer relevanter. Also
so Berichte zusammenfassen oder?
Ja, also jetzt ist zum Teil ja ganz, ganz hilfreich für so Auswertungen, dass man sich da einfach von der KI einen Katalog zusammenstellen lässt oder so. Also dass man die mit den Daten füttert, das ist immer ganz wichtig. Aber dann, also so Arbeiten, die normal wahnsinnig viel Zeit fressen, finde ich, kann man ganz gut die KI machen lassen. Und also auch im Bereich Marketing oder so fürs Museum wird es immer relevanter. Weil es suchen ganz viele Leute ja nicht mehr über Google, sondern über ChatGPT. Ich habe mir auch den Spaß gemacht, tatsächlich vor unserem Gespräch die ChatGPT zu fragen, was er über die Archäologie und Geschichte von Wartenberg in Bayern war. Das Ergebnis war katastrophal.
Hat er sehr viel halluziniert, oder?
Nein, er hat ganz viele Sachen von Wartenberg in Hessen zum Beispiel genommen, obwohl er ihm gesagt hat, in Bayern. Also, ja. Ja. Schwieriges Thema.
Mal aufpassen. Hast du ein Morgenritual oder wie schauen so die ersten 59 Minuten deines Tages aus?
Na, die schauen meistens so aus, dass ich mir eine Tasse Kaffee mache und mit dem Hund auf die Couch sitze. Und dann, ja, gehen wir Gassi und werden die Hühner versorgt und dann geht's ins Arbeit.
Und du fährst jeden Tag nach Manchen?
Ich fahre jeden Tag nach Manchen.
5 Tage die Woche, oder?
Nicht ganz, also ich arbeite 35 Stunden, also einmal 4 Tage, einmal 5 Tage.
Wie lange fährt man nach Manchen?
Ungefähr eine Stunde.
Ah, ja.
Also über die Autobahn geht es relativ flugs.
Was ist der Lieblingsplatz in Wartenberg?
Also zum einen im Wartenberg selber, der Nikolaiberg und im Fessen Lernmeiterrassen.
Gibt es ein Fest oder Veranstaltung in Wartenberg, auf das du auf keinen Fall verzichten möchtest?
Was ich wirklich ganz gerne mag, ist Sonnenwendfeier, die finde ich immer super. Also wenn da alle beieinander sitzen um das Feuer rum, gefällt mir wahnsinnig gut.
Und hat ein bisschen einen geschichtlichen...
Das auch noch, genau.
Kultstätte von Wartenberg.
Genau, ja, und das ist einfach ein toller Platz da oben.
Was würdest du dir zukünftig für Wartenberg wünschen?
Viel Weitsicht, kluge Investitionen in die Zukunft und zwar auf Grundlage der Vergangenheit. Weil wenn man sich jetzt so die Geschichte anschaut, dann gibt es so viel, was schon da war und schon passiert ist und Probleme, die Leute früher schon haben bewältigen müssen, aber irgendwie habe ich oft so das Gefühl, dass man aus der Geschichte relativ wenig lernt oder aus den Fehlern der Geschichte.
Hast du ein konkretes Beispiel für so?
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Kelten haben brutale Ausbeutung schon betrieben, also die haben in manchen den ganzen Wald abgeholzt, die haben kein Holz mehr gehabt, nichts, die haben komplett das ganze Eisen aus dem Boden rausgeholt und die haben einfach nicht nachhaltig gewirtschaftet.
Damals schon, ja,
und das ist unvorstellbar eigentlich, dass man nach 2000 Jahren immer noch nicht weiter ist.
Weitsicht,
Nachsicht, ja. Vielleicht mehr auf erneuerbare Energien geht, wenn man es jetzt wieder anschaut mit der ganzen Lage. Es ist einfach wichtig, dass jeder selber zurechtkommt.
Da hätte ich alles gegeben, wenn es.
Ja, dafür geht.
Wenn du da ausbaust, kannst du ja fast autark leben mit Strom, also Wärmepumpen.
Bei uns ist das so tatsächlich.
Ja,
also, ja, fast. Also wir haben jetzt mal einen Monat gehabt, ich glaube, da haben wir 99% Autarkie gehabt. Ja, aber wenn man es jetzt, ja, die Häuser, die jetzt wieder gebaut werden, die werden nicht nach dem neuesten Standard gebaut oder nach dem höchsten. Und ich finde es ja für Sozialwohnungen oder so fatal, weil das sind die Leute, die sich am wenigsten Geld haben für Energie und dann baut man aber keine energiesparenden Häuser. Also, ja.
Gut. Welchen Satz würdest du auf eine riesige Plakatwand schreiben, die jeder in Wartenberg sehen kann?
Wer nichts weiß, muss alles glauben.
Der ist gut.
Der ist tatsächlich von Marie Ebner-Eschenbach, die von 1830 bis 1916 gelebt. Also, aber den, ja, ich finde den auch nicht schlecht. Also auch im Hinblick wieder auf KI oder so. Wäre es immer wichtiger, dass man wirklich die Fakten selber kennt. Und weiß, wie man es beurteilen muss.
Gut. Welches Buch würdest du mehrmals lesen oder verschenken?
Gary Larson, The Far Side. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Na.
Er macht Karikaturen, also viele Karikaturen, bei denen es über Archäologie oder Anthropologie geht. Wenn es ein bisschen ernsthaft das Buch sei, so wie vielleicht Steinzeit in Bayern, das Handbuch.
Gibt's sowas?
Gibt's, ganz neu. Von Doris Mischka und Thorsten Uttmeier und ich habe da einen kleinen Fensterbeitrag geschrieben drin. Steinzeit in Bayern, das Handbuch.
Das Handbuch.
Ja, also wenn sich jemand für Steinzeit interessiert, das ist das Aktuellste, was es zu Bayern gibt.
Gut. Hast du einen Lieblingsfilm oder Dokumentation?
Also, es gibt viele Lieblingsfilme, aber einen, den ich schon immer wieder gut finde, ist From Dusk Till Dawn. Und die letzte gute Doku, die ich gesehen habe, war Flight 666 über Iron Maiden.
Ja,
die finde ich war auch richtig gut.
Kommt das, glaube ich, neue Doku raus.
Habe ich auch gesehen, ja.
Hast du ein Lieblingsgetränk?
Also Bier mag ich auf jeden Fall ganz gern, aber es darf einmal ein Negroni sein als Trink oder im Winter vorm Kamin finde ich einmal einen schönen schottischen Single Malt ganz gut.
Okay, gut.
Ja.
Lieblingsspeise?
Das schwankt. Also sagen wir zwischen Sauerbronn und Partei.
Ja, gut. Gibt es ein Lieblingssong?
Habe ich tatsächlich nicht, das sind zu viele. Also das ist immer stimmungsabhängig oder ja.
Aber keinen, was sagst du?
So den absoluten, nein, habe ich eigentlich nicht.
Top 3?
Radiohead Creep. Finde ich super. Ja. Number of the Beast. Und Akkord.
Gut.
Akkord, der Titel. Ja.
Ja, ist eine gute Spannweite. Ich rede hier zu einem.
Ja, Cuna Bolero von Ravel sei. Also, wie gesagt, ich bin da nicht so festgelegt.
Okay. Gibt es eine Lieblingssportmannschaft?
Zeus Amok Heidelberg.
Was Zeus
Amok? Zeus Amok Heidelberg.
Was ist das?
Das ist eine Fußballmannschaft, die besteht rein aus Archäologen.
Ja, gut.
Es gibt einen Winkelmann-Cup. Also die Archäologen tragen jedes Jahr da einen Fußball-Cup aus. Aber ja, so ansonsten richtige Lieblingsmannschaft habe ich nicht.
Gut.
Genau.
Macht ja nichts. Gibt es Fragen an uns?
Was hat die halt am meisten überrascht oder fasziniert über unsere Vorgeschichte?
Dass diese Vorgeschichte gar nicht so in Wartenberg so stattgefunden hat, dass das bloß so, als man dann gar nicht so viel weiß von der Vorgeschichte und dass das vielleicht auch so eine interessante Gegend war damals.
Ah, das darf ich gar nicht sagen, dass es nicht interessant war. Wir wissen bloß zu wenig drüber, weil keiner was geforscht hat im Prinzip. Ja. Ja.
Und dann auch diese Geschichte mit diese Vermischung auch mit damals schon mit Syrer und Bulgaren, die wo halt da in den Legionen da gearbeitet haben, dass die da blieben sind und dann sich da wahrscheinlich auch vermischt haben mit der Bevölkerung und dass da, ja, dass das damals schon so war und dass die mit jetzt hat er praktisch die, dass man jetzt so engstirnig geworden ist und dabei hat es ja schon immer diese Vermischung gegeben, diese Migrationen.
Ja.
Das ist auch interessant gewesen.
Ja. Ja, und zu manchen Zeiten hat man es für sich selber ausgenutzt und ja, manchmal nicht. Ja.
Und dass die Römer so einen guten Wein gehabt haben.
Naja, nicht immer.
Gut, dann sage ich danke, Barbara.
Ja,
war sehr
danke,
interessant.
Dass ich mitmachen darf, hat mich gefreut.
Und Servus.
Servus, danke schön.
So, das war unsere 59+1 Episode, aufgenommen am 18. April bei Barbara Limmer zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.